Wir heilen unsere Verletzungen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihm sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinen Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen habe? Und in seinem Zorn übergab ihm der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt.
Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener herausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht du auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seiner Schwester oder seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesu Christus.
Lob sei dir, Christus.
Nun, im Evangelium erkennt man gleich dass dieser Text so eine Dramatisierung ist von einer Bitte des Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist jetzt in einer Geschichte erzählt. Ich möchte über dieses Problem sprechen heute. In dieser Welt ist es nicht möglich, Leben ohne Verletzungen zu bekommen. Wir geben Verletzungen und wir sind verletzt. Und ohne das kann man nicht in dieser Welt leben. Und wir sollten lernen, zu vergeben, zu versöhnen und diese Verletzungen überwinden. Ich bin überzeugt, dass das größte Hindernis auf dem Weg zu Gott ist, nicht verzeihen können. In dieser Welt kann man nicht leben, ohne Verletzungen zu bekommen. Und wenn wir nicht lernen, diese Verletzungen wieder heilen lassen, dann können wir in dieser Welt nicht leben oder nicht auf Gott zugehen. In den einen der ersten Tagen habe ich von diesem Grundgesetz gesprochen, dass die Beziehung zu den Mitmenschen, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu uns selbst ganz parallel läuft. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und das würde hier bedeuten, wenn ich einem Menschen nicht vergebe, dann habe ich ein Problem mit mir selbst und habe ich ein Problem mit Gott. Konkret übersetzt würde das bedeuten, habe ich ein Problem mit mir, ich kann nicht verzeihen, ich wühle herum und der hat mir das gemacht und ja, wie schrecklich das und wie schrecklich, ja. Also dann bin ich eigentlich in Unruhe, in Kampf mit mir selbst. Mal habe ich schon gesagt, Gott hätte diesen Menschen auch 100 Kilometer weiter schaffen können. Also wenn er nicht dort Dienst geschafft hat, dann neben mir, dann hat er auch etwas dazu mit dem zu tun, dass der mich verletzt hat. Also das ist sehr wichtig, wenn wir so ein Problem haben, gleich schauen, wo liegt die Sache bei mir, wenigstens als Schmerz oder als Verletzung oder was. Aber irgendein Problem liegt auch bei mir, wenn ich nicht vergebe. Und wie projiziere ich dieses Problem in Gott? Das betrifft auch meine Beziehung zu Gott. Diese drei müsste man immer koordinieren, ja, oder die Parallele finden. Selbstverständlich, wenn ich Wut auf den anderen habe, weil er mich verletzt hat oder weil er das und das gesagt hat oder ich weiß nicht was, dann ist das Problem, das Wut habe ich, nicht der andere. Ja, das wäre schön, wenn das dann, wer mich verletzt, der soll auch die Wut haben dazu. Ja. Nein, die Wut habe ich, und das ist dann mein Problem. Und daran muss ich arbeiten. Das ist ganz wichtig, dann sind wir in der Realität. Das heißt, wenn jemand mich verletzt hat und das mich irgendwie beunruhigt, dann muss ich auch finden, wo ist das Problem in mir. Was für Verletzungen haben wir? Also in allen Gebieten des Lebens haben wir müssen wir Probleme haben, weil die Welt so ist. Also sehr viele Probleme sind mit den Geschwistern in der Familie. Also was ich so mitkriege ab und zu, das sind Erbschaftsprobleme. Ich bin von Südamerika gekommen und war dort viel mit den Armen auch. Und dort war dieses Problem nicht, das habe ich nicht gekannt. Die haben nichts geerbt, war selbstverständlich. Die haben ein Problem weniger gehabt. Ja. Und als ich gekommen bin, dann in 5 oder 10 Jahren habe ich, mein Gott, ein lebenslang, mein Bruder hat eigentlich die Hand auf die Erbschaft gelegt und ich habe nichts gekriegt oder ich habe nur weniger gekriegt. Ja? Und dann die zweite, dritte Generation nach dem Krieg, ja schon nicht nur ein Haus, aber ab und zu 2, 3 Häuser. Und also Erbschaftsprobleme, das sind sehr, sehr viele, ja. Also ein ganz großes Problem, meistens, nicht immer, sind mit den Eltern. Die Eltern, die sind auch Menschen, die haben auch ihre Schwierigkeiten geerbt, die haben Macht gemacht, was sie konnten, oder haben nicht ganz gemacht alles, was sie konnten. Ja? Und was einer so als Verletzung oder Schwierigkeit erlebt, vor der Geburt, nach der Geburt, als Kind oder später, die gehen sehr tief. Und die sind oft überhaupt nicht bewusst, nur in Form von blockiert sein. wenn ich so eine tiefe Verletzung habe und das noch überhaupt nicht angefangen habe zu aufarbeiten, dann bin ich blockiert. Dann habe ich zum Beispiel keine Gefühle oder sehr negative Gefühle und ich weiß nicht woher. Oft ist das so, dass wer etwas sehr Schweres in der Kindheit erlebt hat, hat dort abgeschnitten und keine Erinnerung darauf. Also sehr oft kommt es, dass jemand, der Probleme hat, sich nicht erinnert. Bis zum 10. Lebensjahr ist alles blockiert. Das ist selbstverständlich nicht versehen, nicht ausgesöhnt, weil ich nicht einmal weiß. Ich weiß nur, dass ich blockiert bin und dass mir das Leben schrecklich ist. Und dann dieses Verzeihen, das ist ein ganz langer Prozess dann. Aber da muss man dran gehen. Ja. Gut, da komme ich noch einen Augenblick zurück. Es sind sehr viele Verletzungen, auch politischer Art. Nicht nur die Parteien, sondern die Nationen auch. Wenn ihr ein bisschen euch erinnert, was in Jugoslawien geschehen ist. Das sind 500 Jahre alte Probleme. Dass die einen mit den Türken hereingekommen sind, das Land beherrscht, dann sind wieder die Jugoslawen, die Serben und Kroaten zur Freiheit gekommen und die Spannung ist geblieben. Es ist schrecklich, was die einander gequält haben und was dort geschehen ist in den 90er Jahren. Aber schaut nur, was in Deutschland und Polen zum Beispiel. Wir haben jetzt in der Politik in den letzten Jahren gehört. Ja. Das sind Gefühle, also bis nationale Gefühle, die nicht ausgesetzt sind. Und selbstverständlich vom Weltkrieg, dann Last und Verletzung und alles. Das sind immer Probleme, also in Gemeinschaften sind immer Spannungen. In einer Gemeinschaft sind immer Spannungen und Verletzungen auch immer. Und das muss man langsam in diesem Schritt, wie das kommen, muss man zugeben, spüren und langsam daran arbeiten. Na und dann mit dem Chef immer. Das ist extra Problem. Mit Autoritäten haben wir schon Probleme. Und vieles andere. Wie geht die Aussöhnungsprozess? Also der erste Schritt ist, dass ich sage, ich habe Wut, ich bin verletzt worden und ich habe Wut auf den da. Und dass ich diese Gefühle auch zulasse und fühle. Nicht nur blockiert bin, sondern ich spüre, ich habe Wut, weil mir das und das geschieht. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ich wenigstens mit dem Mund und dem Willen aussage, ich verzeihe. Das ist in unserer Freiheit. Das können wir immer machen, wenn wir das zulassen. Und wenn wir das schon gesagt haben, dann kommt ein ganz langer Prozess, denn damit gehen die Gefühle noch nicht weg. Ich verzeihe ihm, aber die Wut bleibt. Und dann kommt ein langer Prozess und das ist sehr parallel und sehr dasselbe, was wir hier in der Meditation gesagt haben. Wenn etwas vom Unbewussten kommt, dann kommt das hoch, das müssen wir erleiden, nächstes Mal wieder und wieder, vielleicht jahrelang. Wird immer weniger, immer kleiner dieses Gefühl, aber es dauert lange, bis das alles verziehen ist. Ihr wisst, ich bin von Südamerika gekommen und dort war ich von einer Paramilitärgruppe verschleppt, 5 Monate mit gefesselten Händen und mit verbundenen Augen und ich habe nichts gemacht. Und die Anklage ist von kirchlichen Kreisen gekommen, von großen Autoritäten gekommen. Dass wir mit meinem Mitbruder, mit Aufständischen, mit Waffen arbeiten. War überhaupt nicht. Wir zu zweit, zu dritt waren wir in einem Elendviertel. Ich habe nicht einmal dort gearbeitet. Einer von uns hat ein bisschen dort gearbeitet. Nur wir wollten zeigen, dass dieses Elend existiert. Und sind viele Studenten herausgekommen und dort Sozialarbeit gemacht. Aber man hat verbreitet, dass wir mit den... Es war ein Bürgerkrieg. Und dass wir mit diesem Montonero-Gruppe bearbeitet haben. Ja? Und dann hat man uns verschleppt. Selbstverständlich habe ich eine schreckliche Wut gehabt. Erstens auf die Militär. Die haben am zweiten Tag gewusst, dass das nicht wahr ist. Aber hauptsächlich auf die, die das verbreitet haben. Und große Autorität. Drinnen, in diesen 5 Monaten, also dort habe ich schon gewusst, was da geschehen ist. Ja? Selbstverständlich hat die Wut gekommen und die Wut gekommen und nachher noch 8 Jahre lang. Und das ist noch relativ schnell gegangen, weil ich dann hierher gekommen bin und hier war ich sehr weit, war viel leichter die Verarbeitung. Aber 8 Jahre lang musste ich immer wieder feststellen, ist eine Wut da und gut, das darf sein. Trotzdem, ich verzeihe oder ich vergebe und ich will keine Rache und ich will keine Aufklärung mehr. Nach 8 Jahren war das schon vorbei. Und da habe ich sagen können, ja, jetzt ist nicht. Aber 8 Jahre habe ich fest daran gearbeitet. Und von diesen 8 Jahren, 6 waren schon hier in Deutschland. Verzeihung ist langsam. Aber die Freiheit zu sagen, ich verzeihe und ich vergebe und ich will keine Rache, das ist von Anfang an in unserer Möglichkeit. Und dann die Gefühle verarbeiten, das kann dann länger dauern, aber das macht nichts. Das ist da und wir machen, was wir können. Und dann ist es okay. Naja, da sind wir schon da. Ich habe aufgeschrieben, was alles so Verletzungen, woher die Verletzungen kommen können. Von der Kirche her. Ne? Heutzutage ist viel Krise in der Kirche und auch viele Ungerechtigkeit. Und das ist trotzdem die Heilige Kirche. Und damit müssen wir leben und damit müssen wir ständig die vollständige Versöhnung dafür etwas tun. Dann müssen wir halt, wie ich schon angedeutet habe, uns selbst verzeihen. Und das können sich selbst nicht verzeihen, können die perfekt sind. Also ich sage so, die einbilden, dass sie Gott sind. Denn Gott kann keine Fehler machen. Und da kann man halt nicht verzeihen. Aber wenn einer nicht so weit geht, dass er sich Gott meint, dann muss er sich selber auch langsam verzeihen. Ja? Wir machen Fehler. Und wir machen Schaden auch. Und irgendwann müssen wir das langsam akzeptieren, dass wir das gemacht haben. Und wir können dafür etwas, aber nicht immer kann man alles ändern. Ob man sich versöhnen kann, das ist wieder ein nächster Schritt. Es kann sein, dass ich schon ganz verarbeitet habe, aber der andere Seite nicht bereit ist. Da muss ich nicht. Das hängt nicht nur von mir ab. Dass ich verzeihe, das hängt von mir ab. Aber dass eine gegenseitige Versöhnung geschehen kann, das hängt nicht immer. Das Hass, die vor Verletzung kommt, das ist immer ein Ohnmachtgefühl. Dass ich verletzt wurde und mich ohnmächtig fühle, das zurückzugeben. Entweder weil ich nicht will oder es ist ein Ohnmachtgefühl. Ja? Und das muss man langsam auch akzeptieren. Ja? Der größte Schmerz ist nicht, dass man verletzt ist. Das größte Schmerz ist, dass man wegen der Verletzung nicht lieben kann. Und wenn man dazu kommt, dass man trotzdem den, der mich verletzt hat, lieben kann, dann ist es gut. Aber der größte Schmerz ist, dass man nicht lieben kann. Ich bin überzeugt davon. Wer so wirklich nicht verziehen konnte, der projiziert sehr viel Schlimmes auf andere. Das ist eine Unzufriedenheit und das wird zerstreut. Jesus Christus ist gekommen, wirklich alles zu versöhnen. Ja? Und ganz besonders versöhnen alles, was wir Probleme mit Gott, dem Vater, haben. Sehr viele haben Probleme mit Gott. Aber die haben Probleme mit sich und Probleme mit Mitmenschen auch. Und das ist nicht einmal so schlimm. Deswegen nicht schlimm, weil es sowieso alle drei zusammengehen. Wenn ich nicht traue, auszusagen, ja, das ist ein Problem mit Gott, weil ich ein Problem mit den Mitmenschen habe, das ist nicht so gesund. Es ist viel besser, wenn ich sage, ja, ich habe ein Problem mit ihm, aber deswegen habe ich auch ein Problem mit Gott und da muss ich daran arbeiten. Deswegen ist das Vaterunser so wichtig auch. Wir sagen das vielleicht jeden Tag öfters und jeden Tag öfters sagen wir, verzeihe unsere Sünden, wie auch wir vergeben, die uns verletzt haben. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und hier in den Exerzitien kann das mehr bewusst werden, was noch da ist. Ich nehme es an, dass wir alle haben so Verletzungen, die gut, nicht, vielleicht nicht so schrecklich sind, aber drinnen doch arbeiten und Gefühle mit sich bringen, die Ablehnungen sind. Hier in den Exerzitien können wir einige Mal hineinschauen, wo sind diese Sachen, die bei uns nicht versöhnt sind. Und welche sind unsere Schwachheiten, was sehr leicht verletzt werden und wo unausgesöhntes ist. Einfach spüren Und dann diesen Prozess folgen. Der erste ist, dass wir bewusst werden. Das zweite ist, dass wir mit Freiheit sagen, ich vergebe. Und dann der Prozess, dass die Gefühle zurückgehen, bis dann alles frei ist.
Aussichten. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin.
Jetzt, dass wir zum letzten Mal sprechen, möchte ich so die Perspektive wieder bewusst machen, wohin die ganze Weltgeschichte geht. Die ganze Weltgeschichte geht dazu, dass wir zum Vater zurückgehen, eins werden mit Jesus Christus, eins werden untereinander, eins werden mit dem Vater. Das ist etwas Unglaubliches, Unvorstellbares. Aber das ist die Botschaft. Ihr habt gehört in diesem Text, 5-6 Mal wird das klar behauptet. Und dieser Text ist zentrale Text des Evangeliums. Das sind die letzten Worte Jesu, was vor der Gefangennahme sagt. Im Johannes-Evangelium gibt es 5 Kapitel über das letzte Abendmahl und dieses Gespräch. Und im 5. Kapitel fängt der erste Drittel ist das Gebet Jesu zum Vater. Der zweite Teil ist das Gebet Jesu für die Apostel. Und das, was wir gelesen haben, ist die Endperspektive der ganzen Weltgeschichte. Ich bete nicht nur für diese hier, die Apostel, sondern alle, die dann glauben. Und in diesem Text ist wiederholt und wir werden alle eins sein mit Gott. Das können wir überhaupt nicht vorstellen. Und wenn das geschieht, das muss auf eine sehr einfache Weise geschehen. Ja? Also mit Gedanken geht das nicht. Die Gedanken sind immer geteilt. Mit Machen geht das nicht. Mit Gefühlen geht es auch nicht. Das geht nur im Schau. Dass wir auf Gott schauen und in diesem Schauen eins werden mit ihm. Das ist auch die Bedeutung des Weges, was wir gemacht haben. Am Anfang habe ich gesagt, wir müssen uns vom Gedanken, von den Gefühlen, von dem Machen ins Schauen übergehen. Und das ist eine lange Arbeit, bis wir das machen können. Wir haben das angefangen, wir haben versucht, einige Tage lang, selbstverständlich nicht vollständig noch, aber wir haben einen Anfang gemacht. Die Entwicklung geht in diese Richtung, dass wir mehr und mehr ganz im Schauen kommen. Kontemplation ist Schauen. Und in der Theologie der Kirche ist der Schau Gottes. Das können wir nicht machen, das ist eine Gnade, das macht Gott. Aber wir können abbauen die Hindernisse. Das sagt die katholische Kirche ganz klar. Es ist eine erste Phase des Gebetes. Das können wir machen. Wir können andächtig sein. Wir können mit Gedanken und Gebete Gott näher. Aber wenn wir das gemacht haben, dann kommt eine Zeit, wo wir nichts mehr machen können, außer dass wir die Hindernisse abbauen können. Und die Hindernisse sind, was wir diesen Tagen gesprochen haben, Hindernisse sind Gedanken. Das ist ein relativ oberflächliches Sein. Gott denkt nicht, Gott weiß, aber Gott denkt nicht. Gott hat kein Gehirn, um zu denken. Das langsam in die Richtung des Daseins abbaut, die Gedanken. Die Gefühle, nicht, dass wir gefühllos werden. Im ewigen Leben werden wir keine Gefühle haben. Die ewige Glückseligkeit ist kein Gefühl, das ist ein Zustand. Das ist eine Glückseligkeit, aber es ist kein Gefühl. Und das Machen. Im Himmel werden wir nicht Auto fahren und nicht studieren. Das ist etwas anderes. Und deswegen, das Machen müssen wir auch langsam abbauen, wenn wir in die Richtung der Kontemplation oder mit anderen Worten in der Theologie Mystik, wichtig ist, was Gott in uns macht, aber wir nicht machen können. Nur wir können die Hindernisse abbauen, soweit wir das können. Und kontemplatives Gebet ist Hindernisse abbauen. Und einfach in die Richtung des Daseins, des Gegenwärtigseins, des Schauens. Im ewigen Leben werden wir Gott schauen, werden wir nicht über Gott nachdenken, werden wir nicht etwas machen, damit wir Gott näher kommen, sondern einfach, wir werden Gott schauen und mit dieser unglaublichen Gnade werden wir mit Gott eins sein. Das ist die Perspektive der ganzen Geschichte. Aber es ist noch von uns so entfernt, dass wir das gar nicht vorstellen können. Deswegen habe ich auch gelesen. Ja. Ich glaube, Jesus Christus hat alle Apostel dorthin geführt. Aber die Synoptiker, die das Evangelium geschrieben haben, haben diese Perspektive noch nicht gehabt. Ich glaube, später ist das gekommen. Und wenn nicht anders, im Martyrium haben sie selbstverständlich erfahren, wie der Stephanus das erfahren hat. Aber als sie das Evangelium geschrieben haben, das haben sie noch nicht kapiert und nicht erlebt. Paulus hat schon erlebt. Er hat viel mehr erlebt, dass Jesus Christus in uns ist. Aber er sagt auch, am Ende ist Gott alles in allem. Aber was Johannes sagt, das ist so eine ganz feine Einführung im ganzen Evangelium, ganz besonders in dem letzten Kapitel, wie Jesus dazu führt, dass man das am Ende glauben kann, wenn man nicht verstehen kann. Zum Beispiel der Philippus sagt, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also er zieht langsam zu dieser großen Einheit, versucht die Apostel hineinzuführen. Zuerst so einen Geschmack geben, annähern, bis er dann am Ende total klar 10-mal wiederholt, wir werden eins sein mit Gott, dem Vater. Das ist ein unglaubliches Mysterium, das können wir nicht verstehen, aber es ist ganz klar gesagt. Das wollte ich so als Perspektive für die Zukunft. Ich möchte ein Wort sagen zum Ende der Exerzitien. Also zuerst möchte ich ein Wort sagen für die, die jetzt zum ersten Mal da sind. Die zum ersten Mal da sind, würde ich sagen, wenn ihr entdeckt habt, was das ist und ihr seht, dass euer Weg ist, dann fängt an und geht diesen Weg. Wenn ihr nicht so seht, dass euch anzieht, dass euer Weg sein kann, dann lasst das. Das muss nicht sein. Es kann sein, dass nach 20, 30 Jahren ihr dann entdeckt, dass das doch ist. Das werden wir sehen. Den anderen sage ich, es sind immer Leute, die sagen, ja, das ist für mich, aber nicht nur. Ich möchte noch betrachten, ich möchte noch im Machen bleiben. Und da ist kein Problem. Macht das. Die Entwicklung des Gebetlebens ist sowieso, dass wir zuerst beten, mal machen, mit Bildern, mit Andacht, mit Bemühungen, mit Texten, mit Gesprächen. Und wenn das zu einer gewissen Reife gekommen ist, dann fängt an, die Sehnsucht zu kommen, einfach auf Gott schauen, mit Gott sein. Und das geht dann langsam in die Kontemplation über. Das ist aber nicht ein Tag. Wer sagt, ja, also das gefällt mir, aber ich möchte das Vorige nicht lassen. Sehr gut. Ja. Es sind viele, die eine halbe Stunde betrachten und dann in die Meditation übergehen. Und es sind andere, die zuerst meditieren und dann die Bibel nehmen. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann möchte ich noch einiges sagen. Unglaublich wichtig ist, dass der Körper mitgeht. Wir haben hier Yoga gemacht, wir haben hier Qigong gemacht, wir haben immer empfohlen, geht hinaus in die Natur. Also ich glaube, zu einem gesunden geistlichen Weg gehört, dass man wirklich den Körper in Bewegung hält, damit der Körper lebendig wird. Die Griechen haben gesagt, eine gesunde Seele im gesunden Körper. Und da empfehle ich sehr, oder Sport machen. Einige Sportarten sind sehr gut, aber nicht praktisch. Sehr gut ist Schwimmen, ja. Aber das dauert eine Stunde, bis man dort ist und noch eine Stunde, bis man wieder zurück ist. Dann ist Qigong viel einfacher, kann ich im Augenblick anfangen und im Augenblick, wo ich brauche, kann ich aufhören, ja. Oder Yoga, kann ich die Decke ausbreiten und schon die erste Übung machen, ja. Fußball ist auch sehr gut, aber braucht man 22 Leute zusammen. Ja. Ich habe einmal gefragt jemanden, und machst du etwas Sport? Ja, ich mache, ja, und was? Ja, einmal im Jahr Skifahren. Naja, das ist auch Skifahren, ist sehr guter Sport. Aber das kann man auch nicht im Augenblick anfangen, ja. Etwas normales Sport machen, wenn möglich nicht nur einmal in der Woche, sondern jeden Tag ein bisschen, ja. Ich habe diese berühmte Prioritäten, ja. Die erste Priorität ist für mich Schlafen. Das heißt, dem Körper muss man Schlaf geben, sonst wird der Körper nicht mehr gesund. Das heißt nicht, wenn man viel Arbeit hat, man kann 3 Monate weniger schlafen, damit man das macht. Aber ständig kann man das nicht machen. Man muss schon wissen, wie viel Schlaf einer braucht, was durchgehend auch machen kann und was gesund ist. Die zweite Priorität, ja, fast habe ich schon gesagt, das ist Körperbewegung und gesundes Essen. Also vegetarisch ist schon gesund und kann auch schmecken. Ja? Ich habe das erfahren, dass das schmeckt und es ist nicht so kompliziert. Dann die dritte Priorität ist für mich Gebet. Und da komme ich gleich noch zurück. Die vierte Priorität ist Gemeinschaft. Das heißt, Zeit schenken der Gemeinschaft. Ob das jetzt Familie ist, Ordensgemeinschaft, Studiumgemeinschaft, Club, Sportclub oder was auch immer. Man muss umsonst auch Zeit, den Menschen Zeit schenken. Und der Gemeinschaft muss man umsonst auch Zeit schenken. Sonst ist wirklich keine Gemeinschaft. Wenn ich nur die Zeit gebe, was ich brauche, das ist ausnützen irgendwie die anderen. Man muss Zeit schenken den anderen und dann können Beziehungen entstehen. Und die fünfte Priorität ist die Arbeit. Nun das Gebet. Also jetzt spreche ich von der Meditation. Von dieser Meditation, was wir machen, weniger eine halbe Stunde, das hält man nicht durch. Damit das so weit tief geht, dass man spürt, Tag für Tag, das lohnt sich, das brauche ich. Dazu muss man wenigstens eine halbe Stunde. Und das ist noch nicht viel. Ich bin überzeugt, dass alle, die mit Menschen arbeiten, Priester in der Seelsorge, Krankenschwester, Ärzte, Psychologen, Lehrer, also die wirklich mit Menschen arbeiten, die müssten eine Stunde Meditation machen. Weil dort fängt es an, dass die Arbeit nicht durch das Bemühen wirkt, sondern durch die Ausstrahlung wirkt. Ihr habt alle sicher erfahren, dass in einer Messe eine Predigt kommt und ihr seid nicht berührt. Und vielleicht war gar nicht so dumm, was er gesagt hat. Aber das übergibt sich, der Glaube übergibt sich durch Ausstrahlung. Dazu muss man einen geistlichen Weg gehen. Auch erkläre konkret zum Beispiel ein Priester, der Sonntag predigen muss. Wie bereitet er die Predigt vor? Es sind Priester, die montagabends anfangen, Evangelium lesen und dann schreiben und am Ende haben sie eine gute Predigt geschrieben. Das war aber sehr viel Kopfarbeit. Wenn die eigentliche Vorbereitung der Predigt Meditation ist, das heißt, wenn jemand regelmäßig meditiert, dann hat er einen anderen Hintergrund und dann ist die Predigt mehr durch die Ausstrahlung als durch das Kopfharte klar ist. Das muss nicht ganz verschieden sein, kann beides sein. Aber die Frage ist, was ist die Proportion? Wenn ich 5 Minuten bete und eine Stunde lese und vorbereite oder eine Stunde bete und dabei schaue ich etwas auch an. Ja. Und dann wird das durch Ausstrahlung, wenn man wirklich da die Zeit gibt und langsam in die Kontemplation hineinkommt. Dann noch zu dem Gebet. Viele fragen, wann kann man dieses Gebet machen? Für mich ist so das Grundprinzip, was vor dem Frühstück gemacht ist, das ist gemacht. Und was vor dem Frühstück nicht gemacht ist, das weiß man nicht, ob das gemacht ist. Es sind Arbeiten, wo man das nicht machen kann, zum Beispiel auch viele Priester, die dann in die Nacht Gespräche haben oder Versammlungen haben, ja, dann kann man nicht gut. Ich erzähle kurz, was ich schon gehört habe, wann die meisten Menschen diese Gebetszeit nehmen. Es sind einige Familienmütter, die, wenn die Kinder und der Mann die Tür von außen zugemacht haben, dann zuerst eine Stunde Gebet oder eine halbe Stunde. Das ist sehr gut. Es gibt Lehrer, die, wenn sie eine Stunde keine Vorlesung haben, dann irgendwo in einen Raum oder in eine Kapelle hineingehen und machen die Meditation. Ich kenne auch Manager, die 20 Minuten, eine halbe Stunde doch meditieren machen. In dem Verein, das ist Frühnachmittag. Dort ist kein Fahrbetrieb bis 4 Uhr. Es sind einige, die so 4 Uhr, 5 Uhr die Arbeit beenden und unterwegs nach zu Hause in eine Kirche hineingehen und 20 Minuten, eine halbe Stunde meditieren und so kommen nach Hause, dass sie etwas gemacht haben. Es sind sehr, sehr wenige, die abends meditieren können. Die intensiver meditieren, da ist sehr viele, die in der Nacht meditieren, ja? Und dann wieder sich hinlegen oder viel früher. 2 Stunden empfehle ich an erster Stelle, die schon pensioniert sind und doch Zeit haben. Und wirklich den Weg gehen wollen, und die sind auch schon zum Himmel schon ein bisschen näher als wir, ja? Dann spürt man schon, dass das sich lohnt. Ja?
Die 2 Stunden am Stück oder verteilt?
Das kann man schauen. Die Gefühle sind verschieden, ja? Also da muss man probieren ein bisschen. So, dass das möglich ist. Mit der regelmäßigen Meditation, das Problem ist, dass immer wieder kommen Zeiten, wo es nicht möglich ist. Soll man halt nicht meditieren. Aber irgendwann muss man anfangen wieder. Ja? Und das ist schwierig. Da sind schon sehr viele Leute, die dann nicht mehr angefangen haben. Wenn man so eine Woche weiß, eine Woche, da wird nichts. Da muss man schon rechnen und nachher reserviere ich 2 Stunden, einen halben Nachmittag oder einen Nachmittag und dort sitze ich mich hin und fange wieder an. Und dann geht es wieder. Ja? Es ist sehr gut, wenn man in der Wohnung eine Meditationsecke hat. Das hilft sehr, die Sammlung, dass man dann dorthin geht und nur dort hingeht, um zu meditieren. Ja? Ich habe schon gesagt, dass in dem aktiven Gebet, wo es Betrachtungen und Bilder und Andacht geht, geht es auch darum, dass man in diesem Gebet gute Vorsätze macht, damit das im Leben übergeht. Und das ist sehr gut. Mit der Meditation ist es ein bisschen verschieden. In Meditation braucht man keine Entscheidungen treffen, wenn man wirklich diesen Weg geht, weil das durch Ausstrahlung sowieso in den Alltag übergeht. Wenn man so kontemplatives Gebet macht, dann habe ich gesagt, wie wichtig das ist, die Hingabe, die Dienstbereitschaft und die Ehrfurcht oder Anbetung. Wenn jemand diese drei in der Meditation wirklich lebt, dann wandern sich auch die menschlichen Beziehungen. Wer so eine Hingabe zu Gott gibt, lebt, der hat eine Öffnung zu den Menschen, wo man Beziehung aufnehmen kann. Wer keine Hingabe lebt, nur für sich, und wenn ich mit jemandem mich treffe und spüre, der ist nicht offen, der will alles für sich, da kann ich keine Beziehung aufnehmen. So dass durch die Meditation, durch die Hingabe, Dienstbereitschaft und Ehrfurcht, kommt im Leben auch mit den Menschen eine Öffnung, eine Gemeinschaft und auch wenn ich jemanden treffe und weiß und spüre, der will über mich Macht ausüben, ja? Der hat keine Dienstbereitschaft, der nie kommt nicht, ja, was kann ich dir denn machen? Dort kann ich auch schwere Beziehungen aufnehmen und mit der Ehrfurcht auch. Wenn jemand kommt und ich spüre, dass er sich über mich überheblich fühlt, wie soll ich dort Beziehung aufnehmen? So, dass wer in der Meditation diese Hingabe, Dienstbereitschaft und Anbetung wirklich lebt, das geht in das Leben über. So könnte man alles, was wir hier über Meditation gemacht haben, könnte man zeigen, wie das im alltäglichen Leben auch eine Wirkung hat. Und deswegen ist nicht die momentane Entscheidung, jetzt werde ich mich gut verhalten mit diesen Menschen, sondern dass ich das lebe, diese Hingabe. Ja? Dadurch ist mit den Menschen auch eine Hingabe da. So dass wir nicht nur kontemplatives Gebet gelernt haben, sondern Kontemplation, Gemeinschaft auch. Ja?